Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Bei uns geht es um ein Kfz-Kennzeichen, eines, das viel mehr ist als ein Stück Blech.
Poštovani građani, od danas pa do 31. oktobra.
Bis zu 5.000 Euro Steuererleichterung bietet der Präsident des Kosovo den dort lebenden Serben an, wenn sie ihr Autokennzeichen bis zum 31. Oktober umtauschen. Aus einer serbischen soll dann eine kosovarische Plakette werden. Aber die serbische Bevölkerung lässt sich nicht locken, die wollen das nicht. Hinter dem Streit ums Auto steht nämlich ein viel größerer Konflikt, der zwischen Serbien und dem Kosovo. Und dieser Konflikt, der schwelt seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo 2008 und flammt immer wieder auf. Die geteilte Stadt Mitrovica im Norden des Kosovo ist Zentrum des Konflikts und auch Sinnbild für die beiden scheinbar unversöhnlichen Positionen, die dort auf kleinstem Raum aufeinandertreffen. Ich bin Ellen Hering, ich war noch nie in Mitrovica, ganz im Gegensatz zu Franziska Cindale und Ilija Cuko, die sich dort gut auskennen und für uns unterwegs waren.
Schau, er hat den ganzen Mais aus der Schüssel gefressen. Ich kann hier im Kosovo keinen Hafer finden, also füttere ich meine Tiere eben mit Mais.
Alexander Arsenjewitsch streichelt seinem Pferd über die Stirn. Schon als kleiner Junge war er von den Tieren fasziniert. Jetzt als Erwachsener hat er zwei davon, ein hellbraunes und einen Schimmel. Mit seinen Pferden kann er überall im Kosovo hinreiten, wenn er will. Damit ist er in seiner Stadt eine Ausnahme.
Die meisten seiner serbischen Freunde haben ein Auto mit einem serbischen Kennzeichen. Und letzteres ist im Kosovo ein Politikum. Nicht überall, sondern in Zvečan, Leposavić, Subin Potok und Mitrovica. Vier Gemeinden im Norden des Landes, die direkt an das benachbarte Serbien angrenzen. Knapp die Hälfte der insgesamt 120.000 Serbinnen und Serben im Kosovo leben hier. Prozentuell gesehen sind sie eine Minderheit in dem kleinen Land, das flächenmäßig in etwa so groß ist wie Schleswig-Holstein und das mehrheitlich von Albanern bewohnt wird. Mit dem Auto braucht man nur knapp 2 Stunden, um es einmal zu durchqueren. Aber genau das ist für viele Serben aus dem Norden nicht mehr so einfach möglich. Sie müssen ihre serbischen Kennzeichen mit Stickern überkleben. Und bald sollen sie gar nicht mehr gültig sein. Der kosovarische Premier Albin Kurti will, dass die Kosovo-Serben bis zum 31. Oktober auf ein kosovarisches Kennzeichen umsteigen.
Wie ihr sehen könnt, ist das mein Arbeitswagen. Hier ist mein Laptop, hier eine Krawatte.
Fragt man den 30-jährigen Alexander, was er beruflich macht, bekommt man viele Antworten. Reitlehrer, Barbesitzer, Jungpolitiker, Gründer einer Bürgerinitiative. Er ist viel unterwegs, auch außerhalb der serbischen Gemeinden im Norden. Und dafür braucht er ein Auto.
Ich habe mich aus praktischen Gründen für das kosovarische Kennzeichen entschieden. Ich bin nicht froh darüber, aber so ist es eben. Ich habe dieses Auto vor einigen Monaten gekauft, vor der Krise diesen Sommer. Aus dem Grund, weil ich mich frei im Kosovo bewegen will. Ich möchte die Serben südlich des Flusses Iba besuchen und mir ihre Probleme anhören.
In seiner Heimatstadt Mitrovica ist Alexander eine Ausnahme. Um junge Menschen vom Nummerntafelntausch zu überzeugen, hat der kosovarische Premierminister Albin Kurti ein Video auf Serbisch aufgenommen und auf YouTube gestellt.
Poštovani građani.
In seiner Videobotschaft lockt Kurti mit Steuererleichterungen von bis zu 5.000 Euro. Viele Serben im Nordkosovo wollen das Angebot trotzdem nicht annehmen. Denn ihre Nummerntafel ist nur ein Symbol für einen viel größeren Konflikt. Serbien erkennt die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo nicht an und betrachtet ihn weiterhin als Teil des eigenen Territoriums. Dieser Konflikt hat die Stadt, in der Alexander lebt, gespalten. Im Süden von Mitrovica leben überwiegend Albaner, im Norden Serben. Mevlude Škuroši, 29, ist Albanerin und lebt im Süden von Mitrovica. Von Alexanders Pferdestall kann man auf ihre Seite hinüberblicken. Die Zeit im sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien hat sie nicht mehr miterlebt. Genau wie er, der Serbe im Norden. Beide sind Teil einer Kriegsgeneration, die in den 90ern aufgewachsen ist. Heute haben beide sehr konträre Sichtweisen auf das Land, in dem sie leben.
1994, als ich ein kleines Kind war, sind meine Familie und ich nach Deutschland ausgewandert. Im Juli 2000 bin ich in den Kosovo zurückgekehrt, habe von vorne angefangen und mein Leben wieder aufgebaut. Das war für mich eine Art, wie soll man sagen, Abenteuer.
Während Mevlude fliehen musste, blieb Alexander zurück. Er litt unter den Sanktionen, mit denen westliche Regierungen den nationalistischen Kurs der serbischen Führung einzubremsen versuchten.
Als Kind habe ich mir Filme über Ritter und Cowboys angesehen. Ich bin in einer Krisenzeit aufgewachsen. Da waren die Sanktionen in den 90ern, der Krieg und dann die Nachkriegszeit.
Anders als Mevlude musste er seine Heimatstadt aber nie verlassen.
Als wir in Deutschland in den Flieger stiegen, war es sehr kalt und regnerisch. Als wir kurz darauf im Kosovo landeten, war es so warm. Man konnte die Hitze am Asphalt flimmern sehen. Meine Mutter hat uns sofort kurze Kleider angezogen. Wir sind in einen roten Minivan gestiegen und haben die Familie meiner Mutter besucht. Für mich war das ein sonderbarer Moment. Da waren all diese fremden, weinenden Menschen, die mich geküsst und meine Haare gestreichelt haben. Und ich dachte mir nur, ich weiß nicht, wer ihr seid.
Es gibt einen Grund, warum Mevlude und ihre Familie im Jahr 2000 nach Mitrovica zurückkehren konnten. Die NATO-Bombardements von 1999. Sie setzten dem Regime des serbischen Machthabers Slobodan Milosevic ein Ende. Dieser hatte die Rechte von Albanern ab Ende der 80er Jahre systematisch beschnitten. Hunderttausende von ihnen verloren ihren Job in Fabriken und öffentlichen Ämtern. Serbische Paramilitärs und die jugoslawische Armee begingen ethnische Massaker. Über eine 500.000 Menschen wurden vertrieben. Für viele Albaner waren die Bomben der NATO ein Befreiungsschlag. Für die Serben sind sie bis heute ein kollektives Trauma. An der Brücke, die den Norden von Mitrovica mit dem Süden verbindet, führt Alexander Arsenjevic an ein Denkmal, das an die zivilen Opfer der NATO-Intervention erinnert.
1999 war ich nicht ganz 7 Jahre alt. Die Schule wurde unterbrochen und wir haben die meiste Zeit im Keller verbracht. Wir waren in der Wohnung, als die Bombe einschlug. Die Fenster zersplitterten und die Decke brach ein. Wir wären damals um ein Haar gestorben.
Mevlude war damals zu klein, um verstehen zu können, was in ihrer Heimat vor sich geht.
Meine Erinnerung an den Krieg ist ein Fernseher. Im Jahr 1999 lebten wir in Deutschland und meine Eltern haben alle Nachrichtensendungen aufgenommen, die ausgestrahlt wurden. Sie haben nach Verwandten gesucht, denn damals konnte man mit der Familie im Kosovo nicht kommunizieren. Meine Erinnerung ist, dass meine Eltern auf den TV-Bildschirm gestarrt haben und dass etwas sehr Schlimmes zu Hause passiert ist.
Über 20 Jahre später leben Alexander und Mevlude immer noch bzw. wieder in ihrer Heimatstadt. Sie engagieren sich gleichermaßen in der Zivilbevölkerung. Er im Norden, sie im Süden. Aber die beiden arbeiten nicht zusammen, sie kennen sich nicht. Mevlude führt uns in einen Hinterhof zwischen Häuserblocks und tiefhängenden Stromkabeln.
So this is our community garden.
Das ist der Garten unseres Sozialzentrums. Früher lag hier viel Müll herum. Wir dachten, dass wir daraus etwas Schönes machen können. Wir haben 20 Kubikmeter Erde hierher gebracht und heute wachsen hier Tomaten, Blumen, Kartoffeln, Zucchini, Kürbis, Basilikum und Minze.
Das Zentrum steht allen offen. Albanern aus dem Süden wie auch Serben aus dem Norden der Stadt. Mevlude engagiert sich in einer Initiative, die beide Seiten zusammenbringt, um über unterschiedliche Interpretationen der Geschichte zu sprechen. Sie hat auch serbische Kollegen, mit denen sie an gemeinsamen Projekten arbeitet. Zum Beispiel ein Gedichtband in beiden Sprachen. Gerade trifft sie einige von ihnen im Stadtzentrum. Die Albaner begrüßen sich auf Albanisch, die Serben sprechen meist Englisch. Abseits der Geschichte ist die Sprache das größte Hindernis, die Generationen auf beiden Seiten zusammenzubringen. Das Büro von Alexander liegt im Norden von Mitrovica, gleich gegenüber von einer Bierkneipe, die er betreibt. Am Abend treffen sich die Studenten und Studentinnen in den immer gleichen Bars und Pubs. Was sofort auffällt, es gibt viel weniger Ausgehmöglichkeiten als im Süden. Alexander hat früher einmal eine Disco betrieben, aber sie wurde abgerissen.
Bravo, Alinie.
Jetzt steuert er auf sein Büro zu. Schlüssel hat er keinen. Wenn er die Türe abschließt, rollt er einfach einen schweren Stein davor. Der Raum ist spärlich eingerichtet, die Luft abgestanden. Hier trifft sich eine kleine Oppositionspartei, die Alexander als Zivilbewegung für mehr Demokratie und Mitbestimmung gegründet hat. Ihr Name? Serbski Obstanak, auf Deutsch serbisches Überleben. Ihr Gegner? Die mächtige Serbenpartei Serbska Lista, die eng mit der Partei des serbischen Präsidenten Alexander Vucic verbunden ist. Die Partei ist bekannt dafür, den Konflikt weiter anzuheizen. Sie steht außerdem unter dem Verdacht, politische Gegner mundtot zu machen.
Hier liegen etwa 10.000 unbenutzte Plakate herum, die wir für die letzte Lokalwahl gedruckt haben. Unser Gegner, die Serbska Lista, hat sie alle heruntergerissen. Wir haben uns bei der Zentralen Wahlkommission beschwert, aber alle Anträge wurden zurückgewiesen.
Die Büros von Alexander und Meflude liegen nur 10 Gehminuten voneinander entfernt. Dennoch fühlt es sich an, als würde man zwischen zwei Welten hin und her pendeln. Im Süden der Stadt stehen Denkmäler der UCK, der Kosovo-Befreiungsarmee, die in Serbien als Terrororganisation gilt. US-amerikanische Flaggen flattern neben der EU-Flagge. Im Norden sieht man ausschließlich die serbische Flagge. Außerdem prangt immer mal wieder ein Z an der Wand, das Symbol von Putins Anhängern im Angriffskrieg auf die Ukraine. Im Süden bezahlt man mit Euro, im Norden mit Dinar. Sogar die Mobilfunkanbieter sind andere. Der größte Streitpunkt zwischen den beiden Seiten macht sich an einem Datum fest. Der 17. Februar 2008.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Kosovo ist heute eine historische Entscheidung gefallen. Trotz heftigen Widerstands von Serbien und Russland erklärte das Parlament in Pristina die Unabhängigkeit der Provinz. Hunderttausende Albaner feierten die Entscheidung friedlich. In der geteilten Stadt Mitrovica und in der serbischen Hauptstadt Belgrad gab es teils gewaltsame Proteste.
Für Alexander war der Tag ein Schock.
Ich kann mich nicht mehr an alle Details erinnern, aber die Unzufriedenheit war überall spürbar. In jeder Familie, auf der Straße, in den Cafés. Später entlud sich diese Unzufriedenheit in Protesten.
Meflude hingegen erinnert sich, wie ihre Familie jahrelang auf den Moment hinfieberte.
For me it was a feeling of similar to when we have some sort of a celebration.
Für mich war der Tag wie ein Feiertag. Eine Stille lag in der Luft. Ich erinnere mich, wie wir uns vor dem Fernseher versammelten. Präsident Hashim Thaçi rief die Unabhängigkeit aus und plötzlich brach es aus uns allen heraus. Alle jubelten und liefen vor lauter Freude auf die Straße.
There was this feeling of joy.
Die Geschichte von Meflude und Alexander zeigt, warum es bei dem Konflikt um Kfz-Kennzeichen um viel mehr geht als nur ein Stück Blech. Für die Albaner war die Gründung der Republik Kosovo ein Befreiungsschlag nach jahrzehntelanger Unterdrückung. Für viele Serben war die Unabhängigkeit eine Kränkung und ein territorialer Verlust, den sie bis heute nicht verarbeitet und anerkannt haben. Eines mittelalterlichen Mythos zufolge gilt Kosovo als das Jerusalem Serbiens und als das Kernland der serbisch-orthodoxen Kirche. Mit der Unabhängigkeit, so glauben viele, wurde ihnen diese Wiege der Nation entrissen. Abseits der politischen Polarisierung hätten die Menschen im Alltag aber keine Probleme miteinander, glaubt Alexander. Er steht auf einem Hügel nahe seiner Pferdekoppel und schaut auf den Fluss Ibar hinunter.
Dort drüben, 50 Meter von hier, leben Albaner. Unlängst brach ein Feuer aus. Du siehst die Überbleibsel davon noch auf der Wiese. Das war vor einem Monat und alle Nachbarn sind zusammengekommen, um den Brand zu löschen. Im Alltag kommen Albaner und Serben gut miteinander klar. Auf politischer Ebene ist genau das schwer zu erreichen.
Brandleger und Feuerwehr in einem. So wird Serbiens Präsident Aleksandar Vučić gerne von Beobachtern beschrieben. Die jüngste Eskalation in diesem Sommer, die sich an Kfz-Kennzeichen und Einreisepapieren entzündet hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Der Krise war eine monatelange Kampagne vorausgegangen. Regierungsnahe serbische Medien schürten Ängste, warnten vor einem Pogrom an den Serben im Kosovo und behaupteten, dass die Regierung in Pristina diese aus dem Kosovo vertreiben wolle. Dann, als Ende Juli Aufständische nördlich von Mitrovica auf die Barrikaden stiegen, pfiff sie Vučić wieder zurück und bot sich der EU als pragmatischer Vermittler an. Am Ende, glaubt Mevlude, könnten und wollten Politiker den Konflikt gar nicht lösen.
To reach a solution.
Um eine Lösung zu finden, müssen wir uns als Gesellschaft wandeln. Wir brauchen den Willen, mehr übereinander zu lernen. Wir müssen unseren Geist und unsere Herzen öffnen. Wir müssen zuhören, was die andere Seite erlebt hat. Es gibt viel Gerede, aber es gibt keine konstruktiven Diskussionen. Am Ende braucht es eine kollektive Entscheidung. Nicht nur von Präsident Vučić und Premierminister Albin Kurti, sondern von uns allen.
Nicht nur Mevlude denkt so. Das zeigt eine neue Umfrage des Kosovo Democratic Institute, KDI, aus dem Juni 2022. Nur etwa 11% der befragten Bürgerinnen und Bürger im Kosovo sind der Meinung, dass der Dialog in Brüssel der einfachen Bevölkerung nütze. In Serbien sind es sogar nur 8%.
Franziska Cindale und Ilija Cuko waren in der geteilten Stadt Mitrovica im Kosovo. Die Stadt ist gleichzeitig Zentrum dieser immer wieder aufflammenden Konflikte in der Region. Und ich möchte gerne mit unserem Korrespondenten Wolfgang Fichtel in Wien darüber sprechen, warum das so ist. Wolfgang Fichtel, der Kosovo-Krieg, der liegt jetzt mittlerweile 23 Jahre zurück. Und jetzt wollen wir mal mit dem Positiven beginnen. Was hat sich denn seither getan in Sachen Versöhnung in der Region?
Wir suchen auch das Positive, wo bleibt's? Also leider hat sich deutlich zu wenig getan mit Versöhnung in der Region. Die neuen Generationen wachsen mit völlig unterschiedlichen Sichtweisen auf. Vor allem die Medien in Serbien, richtige Revolverblätter, schüren Vorurteile, die spalten. Es gab zum Positiven doch eine Politik der kleinen Schritte. Das ist eine Weile her, des Aufeinanderzugehens. Aber dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine und für Serbien und Kosovo ging in Belgrad das böse Wortspiel um. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sei sowas wie der kleine Putin und Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti sowas wie der kleine Zelensky. Also nach Versöhnung klingt das im Moment ganz leider wirklich nicht. Wir würden sehr, sehr gerne Positives berichten.
Hm. Welche nationalistischen Kräfte gibt es denn da eigentlich in Serbien? Das sind ja wahrscheinlich nicht alle gleich drauf, aber es gibt ja also sowohl in Serbien als auch dann in Bosnien, in der Republika Srpska, gibt es ja also sehr radikale Kräfte. Mischen die sich da auch ein? Spielen die da eine Rolle in dem Konflikt?
Also der Kosovo ist für viele nationalistisch denkende Serben, also für die deutliche Mehrheit im Land, sowas wie die Wiege des Serbentums. Die mächtige serbisch-orthodoxe Kirche sieht das auch so und Präsident Vučić schürt das. Er passt sich dieser Rhetorik an. Es fließt auch viel Geld an die Serben im Norden Kosovos aus Belgrad. Die erkennen dafür die Autorität ihrer eigentlichen Regierung in Pristina nicht an. Natürlich wird da instrumentalisiert und viele lassen sich aber auch gern instrumentalisieren. 200.000 Serben sind damals nach dem Krieg geflohen, aber 200.000 sind geblieben und die sehen Serbien als ihre Schutzmacht an, mehrheitlich zumindest. Und dann in der Nachbarregion, in der Republik Srpska, ein Teil von Bosnien-Herzegowina sitzt mit Dodik natürlich auch ein Serbenfreund mit dabei, der gerne diese Ressentiments schürt.
Der Kosovo wird ja von Serbien nicht anerkannt. Wäre denn eine Anerkennung des Kosovos möglich für Serbien ohne Gesichtsverlust, zum Beispiel um die Aufnahme in die EU zu beschleunigen?
Im Moment schwer denkbar. Also nach der letzten Umfrage im August, wir haben das mal rausgesucht, glauben 44% der Serben, dass der Kosovo noch nicht verloren sei für Serbien. Für die ist es immer noch ehemalige Provinz und deutliche 60% sind gegen eine Unabhängigkeit des Kosovos, würde es jetzt heute eine Volksbefragung in Serbien geben. Das ist also ziemlich deutlich. Andererseits, schauen wir aufs Positive, sprechen sich 75% für einen dauerhaften Frieden mit den Kosovo-Albanern aus. Da bleibt doch ein bisschen Hoffnung, aber im Moment ist eine Anerkennung des Kosovo für Serbien ohne Gesichtsverlust für den nationalistischen Präsidenten Aleksandar Vučić nicht denkbar.
Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Diese Geschichte mit den Autokennzeichen, ist das jetzt eigentlich ein normaler bürokratischer Akt oder sollen die Serben im Kosovo da auch so ein bisschen drangsaliert werden?
Es ist eine Retourkutsche. Serbien verlangt das von den Kosovo-Albanern, deren Staat sie ja nicht anerkennen, schon lange. Ebenso geht es mit den zusätzlichen Einreisepapieren, die Serbien verlangt. Von außen ist das schwer zu verstehen und im kleinen Grenzverkehr sehr, sehr, sehr belastend. Blick in den Kosovo. Albin Kurti, Kosovos Ministerpräsident, verfolgt eisern das Prinzip der Reziprozität. So verteidigt er das. Auf Deutsch gesagt, wie du mir, so ich dir. Und er hat gedroht, dass das, was die Serben machen, dass er das auch einführen will für Serben, die in den Kosovo einreisen wollen, also Einreiseformulare und andere Kennzeichen oder abgeklebte Kennzeichen. Das ist Symbolpolitik. Kurti will demonstrieren, wir sind unabhängig im Kosovo. Vučić will demonstrieren, Kosovo ist eigentlich serbische Provinz. Und bei der letzten Eskalation hat die Europäische Union gerade noch mal vermitteln können, sprich Serbien macht weiter, was es bisher macht und Kosovo verzichtet auf die Einführung dieser neuen Formalitäten.
Mal Ihre persönliche Einschätzung, gäbe es jetzt morgen ein Wunder und Serbien würde den Kosovo anerkennen, wäre es denn möglich, dass die serbische Minderheit dort zusammen mit der albanischen Mehrheit in Frieden lebt? Oder sind die Ressentiments inzwischen so verwurzelt, dass da so normales Zusammenleben gar nicht mehr denkbar ist?
Also im Moment ist es ein Nebeneinanderleben. Auch unter Bewachung der KFOR-Truppen, 4000 NATO-Soldaten, die dann aufmarschieren, wenn es schwierig wird. Nachbarn, die sich kennen, helfen sich, weil man aufeinander angewiesen ist. Das ist das Positive. Da kann sich was tun. Aber ich glaube, ein normales Zusammenleben wird noch lange nicht möglich sein. 23 Jahre nach dem Krieg, das ist keine sehr, sehr lange Zeit. Also, aber das wird ein ganz, ganz langer, langer, langer Prozess.
Aber die junge Generation, da sehen Sie keine Chance, dass da eine Generation heranwächst, die sagt, also das ist jetzt lange vorbei, wir wollen zusammenleben?
Ich glaube, die junge Generation aus Serbien und aus dem Kosovo, die sich nicht in Serbien und im Kosovo trifft, sondern ausgewandert ist, nach Deutschland zum Beispiel, in andere europäische Länder, die können miteinander, da gibt es keine Grenzen, da gibt es Verständnis. Aber wer im Land bleibt, steht natürlich unter dem Dauerfeuer auch der Medienberichterstattung, die in Serbien alles andere als unabhängig sind. Das macht es sehr, sehr schwer und viele sehen ihre Zukunft dann woanders, also zusammenleben, ja, aber dann nicht mehr dort, wo sie eigentlich herkommen.
Danke, Wolfgang Fichtel, Korrespondent in Wien, für Ihre Einschätzung.
Danke, tschüss.
Am 31. Oktober müssen alle serbischen Autokennzeichen in kosovarische umgetauscht werden. Ein scheinbar bürokratischer Akt, der jede Menge Konfliktpotenzial birgt. Das war's von uns in der nächsten Folge unseres Podcasts der Weltzeit. Da geht es nach Usbekistan und an den Aralsee. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.